ARD. SWR Kultur. Forum.
Deutsche Bildungsverlierer. Was lehrt der PISA-Absturz? Das ist unser Thema heute im SWR Kulturforum. Michael Köhler ist am Mikrofon. Deutschland rutscht in der PISA-Studie auf einen historischen Tiefstand. Deutsche Schüler schneiden so schlecht ab wie nie zuvor. Das sind Titel, die man heute auf den Tageszeitungen überall findet. Ein Vierteljahrhundert nach dem ersten PISA-Schock sind die Ergebnisse in Mathe, Lesen, Naturwissenschaften schlechter als je zuvor. Es geht aber nicht nur um Noten, sondern darum, ob die getesteten 15-Jährigen ihr Wissen auch anwenden können, also ob sie im Supermarkt Prozentrechnung können und gucken, ob ein Vorteilsangebot wirklich einen Vorteil verspricht, also eine längere E-Mail lesen, eine Grafik verstehen. Was sagen diese Leistungen deutscher Schüler und Schülerinnen über die Versäumnisse der Bildungspolitik und vielleicht auch unsere Bildungsauffassung? Darüber wollen wir sprechen und wir tun das mit Dr. Ulrich Ludewig vom Institut für Schulentwicklungsforschung der Technischen Uni in Dortmund. Er ist auch Co-Autor der IGLU-Studien. Bei uns ist auch Professor Dr. Kai Marz. Er ist der geschäftsführende Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation und Frau Dr. Nina Kolleck, Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie, Bildungsforscherin an der Uni Potsdam. Erste fantasielose Frage, Frau Kolleck, hat Sie dieses Ergebnis überrascht oder war das wie für viele Ihrer Kollegen erwartbar?
Für mich war es auch erwartbar, weil wir beobachten ja wirklich diesen Kompetenzrückgang und es wird uns auch aus der Praxis immer wieder gespiegelt, dass es tatsächlich auch bergab geht und nicht bergauf in den letzten Jahren.
Herr Ludewig, Sie haben, glaube ich, vor einer Woche noch eine Pressemitteilung rausgeschickt, da konnten Sie das Ergebnis nicht kennen, haben das aber im Grunde auch erwartet, ne?
Ja, genau. Also noch mehr als sonst war praktisch die Entwicklung schon absehbar. Anhand der Grundschuldaten, also im Grunde das, was wir bei IGLU 21 gesehen haben, hat sich jetzt auch fortgesetzt und wir haben eben ja eine Verstärkung, Fortführung bzw. Verstärkung des Trends gesehen, die wir dann praktisch anhand der Entwicklungen bei IGLU und auch dann bei PISA absehen konnten. Ja.
Lassen Sie uns in der ersten Runde, Herr Marz, gleich an Sie die Frage, das Problem noch mal ein bisschen in den Blick nehmen. Die Lesekompetenz der 15-Jährigen in Deutschland fällt also auf 465 Punkte, auf einen neuen Tiefstand. Die Leistungen liegen damit noch mal unter dem niedrigen Wert von PISA 2022 mit 480 Punkten. Etwas anschaulicher gesagt, ein Drittel der 15-Jährigen erreichen nicht das Mindestniveau an Kompetenzen, die für das Alter erwartbar wären. Ist das so richtig wiedergegeben, Herr Marz?
Ja, ich finde das schon sehr richtig wiedergegeben. Ich würde allerdings den Fokus weniger auf den Mittelwert lenken, sondern wirklich auf das eine Drittel, das ja bestimmte Basiskompetenzen, Mindeststandards nicht erreicht, weil das ist wirklich das Problem, wenn man als Jugendlicher im Prinzip ja am Ende der Sekundarschulzeit nicht in der Lage ist, einem mittellangen Text die Hauptaussage zu entnehmen, Informationen aus dem Text herauszufiltern, dann ist das natürlich ein Problem, nicht nur bezogen auf das Fach Deutsch, sondern im Prinzip bezogen auf alle Unterrichtsfächer. Das ist ja voraussetzungsvoll fächerübergreifend. Insofern ist diese Gruppe, dieses eine Drittel, die ist das wirkliche Problem. Und da muss man, glaube ich, ran und da muss man fragen, was sind die Gründe? Und vielleicht auch auf Ihre erste Frage noch mal kurz mit einzugehen. Ich finde schon fast erstaunlich, wie in den letzten fast 24 Stunden wieder diese Schockmetapher durch die Republik geistert. Ich glaube, niemand kann wirklich geschockt sein, so wie es gerade die Kolleginnen ja auch gesagt haben, weil die Ergebnisse waren vorhersehbar, ohne dass man die Glaskugel braucht. Und wir sollten uns jetzt nicht überbieten, wer die beste Metapher für den Zustand des Bildungssystems hat. Wir sollten nämlich eher geschockt sein davon, dass es uns nicht gelungen ist, die Erkenntnisse der letzten wenigstens 10 Jahre anzunehmen und zu überlegen, warum haben wir ein Umsetzungsproblem? Denn wir wissen sehr viel über das Zustandekommen dieser Ergebnisse, aber es hat sich im Prinzip in den letzten 25 Jahren, obwohl sehr viel passiert ist im System, an den Ursachen wenig geändert.
Frau Kolleck, es werden zwar nur Kompetenzen gemessen, in Anführungszeichen nicht Fachwissen, aber trotzdem ist das doch alarmierend, auch wenn der Herr Marz jetzt sagt, der Schock überrascht ihn nicht.
Ja klar, es ist alarmierend. Also klar, es werden nur ausgewählte Kompetenzen gemessen und mehr kann man in so einer Studie ja auch nicht tun als eine Auswahl von ja Bildungskompetenzen zu messen. Die Ergebnisse, die gehen ja weiter darüber hinaus. Also es geht ja hier wirklich darum, Texte zu verstehen, Informationen einzuordnen, Grafiken zu interpretieren und Probleme mathematisch zu lösen. Es hat also ganz konsequente Folgen, wenn so viele Kinder und Jugendliche das nicht können, dann hat das ganz konkrete Folgen auch für ihren Alltag, aber insbesondere natürlich auch für unsere Gesellschaft. Wir sehen die Konsequenzen ja auch schon. Es hat Konsequenzen für unsere Wirtschaft, es hat Konsequenzen für unsere Demokratie und es bleibt nicht nur allein dabei, dass eben ja in den Schulen eben es zu hohen Schulabbruchquoten kommt und in den Schulen eben die Leistungen schlecht sind, sondern tatsächlich ist es eine Gefahr für unser Zusammenleben hier.
Sie weisen auf einen wichtigen Punkt hin. Sie haben dazu ja auch Bücher gemacht, dass das also nicht nur um Bildungs- und Faktenhuberei geht, sondern politische Bildung und Demokratie, so der Titel eines Ihrer Bücher, auch davon betroffen sind. Der Kampf in den Köpfen, wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren, heißt Ihr jüngstes Buch. Herr Marz, nochmal, was die Frau Kolleg da gerade beschreibt. Also alltagsnahe Problemstellungen, textgebunden, werden nicht altersgemäß erfasst und verstanden. Noch einmal, ist das so die Quintessenz?
Naja, das ist also eine Quintessenz, wenn man wirklich die Ergebnisse auf Lesen bezieht. Aber ich finde, man muss sich ja den Gesamtkanon anschauen. Wir haben ja diesen Negativtrend in allen drei Domänen, die betrachtet werden, auch in der Naturwissenschaft. Und insofern, glaube ich, ist diese Gemengelage noch viel komplexer. Und ich finde, wir dürfen jetzt auch nicht den Kurzschluss ziehen, dass wir ganz schnell und ganz viel ausschließlich in Unterrichtsentwicklung investieren sollen. Das ist richtig, das müssen wir machen. Aber wir müssen auch fragen, was sind eigentlich die Bedingungen vor Ort in Schule, um überhaupt guten Unterricht machen zu können. Aber es ist natürlich richtig, wir haben ein Problem in der Schule, jungen Menschen, möglicherweise auch bestimmten Schülerinnengruppen zu vermitteln, warum es wichtig ist, ich mache das jetzt mal sehr platt, den Satz des Pythagoras zu können. Wenn wir das versuchen, mathematisch zu erklären, dann schalten ein Großteil der Kinder aus. Und wir müssen versuchen, die Herausforderungen und die Kompetenzen und die Lösungsstrategien, von denen wir sagen, die sind wichtig, um ein selbstbestimmtes Leben in einer Demokratie zu führen, dass die wichtig sind, müssen wir mit Alltagsproblemen unterlegen und nicht versuchen, mit fachwissenschaftlichen oder fachlichen Erklärungsmustern.
Okay, jetzt sind Sie fast schon einen Schritt weiter in Richtung der Lösung. Ich würde gerne noch eine Sekunde bei der Problembeschreibung verharren. Herr Ludewig, Iglu und PISA, auch das haben Sie kürzlich nochmal betont, sind Schulleistungsstudien. Wie hängen die zusammen?
Also auf Länderebene kann man feststellen, dass es eine sehr starke Korrelation der Ländermittelwerte gibt. Also wenn ein Schulsystem gut in der Grundschule funktioniert, dann funktioniert es auch gut in der Sekundarschule. Man kann auch feststellen, dass es eben, dass die Grundlage für gute Leistungen bei den 15-Jährigen in der Grundschule gelegt werden. Und deswegen praktisch die Diskussion jetzt nicht sich auf die weiterführende Schule konzentrieren muss oder alleinig darauf konzentrieren sollte, sondern eben auf die Grundschule und wie eben die sprachlichen, also insbesondere die sprachlichen Voraussetzungen in der Grundschule, wie da die Basiskompetenzen gestärkt werden, damit dann der fachlichere Unterricht, also wir haben ja gerade auch schon über Naturwissenschaft, Mathematik gesprochen, dann gut funktionieren kann.
Frau Kolleg, hat er recht?
Ja, klar hat er recht. Es ist natürlich wirklich ein komplexes Thema, dadurch, dass wir eben uns natürlich jetzt bei diesen Ergebnissen, die wir nun gesammelt bekommen und auch eben den außerschulischen Bereich stärker anschauen müssen, also soziale Medien oder auch die Frage, was machen Kinder und Jugendliche eigentlich, wenn sie aus der Schule rauskommen. Das hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen. Das wissen wir auch schon sehr lange, aber da wird auch viel zu wenig getan. Im Gegenteil, es werden viele Freizeitgelegenheiten geschlossen. Also Kinder und Jugendliche haben es immer schwieriger, eben auch einem Hobby nachzugehen, das sich ja auch als lernförderlich erweisen kann. Denn all das greift ja ineinander. Wir sehen, dass das psychische Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen auch auf dem Tiefstand ist. Seit der Pandemie wird es nicht besser. Und auch das beeinflusst ja auch Lernen. Wir wissen, dass Kinder, denen es gut geht, eben viel besser lernen können als Kinder, die eine hohe Belastung spüren. Und die Belastungen sind in den letzten Jahren tatsächlich sogar teilweise wieder gestiegen seit der Pandemie. Und das sind alles Themen, die auch da mit reinwirken. Also Kai Marz hat es ja schon angesprochen, dass es eben nicht nur alleine um den Unterricht geht. Der Unterricht ist extrem wichtig und auch, dass der Unterricht modern ist und an den Interessen der Kinder und Jugendlichen ansetzt. Aber es geht eben auch darum, das Leben von Kindern und Jugendlichen insgesamt zu stärken, um sie eben auch stark zu machen für die Gesellschaft und die Voraussetzung zu schaffen, dass sie auch lernbereit sind.
Herr Marz, die Frau Kolleg weist auf den außerschulischen Bereich hin. Ich mache mal wieder einfach. Ein Ergebnis der Studie ist auch, wir hören vom wichtiger werdenden Zusammenhang aus sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Das verschärft das Problem, ne?
Das verschärft das Problem. Ich würde aber ganz gerne noch einen Gedanken zu dieser Wirkkette formulieren, die gerade aufgebaut wurde. Meines Erachtens fehlt da noch ein Punkt, der gestern ja auch in der Veröffentlichung der Studie schon strapaziert wurde. Es ist weder Aufgabe alleine der Sekundarstufe, es ist nicht Aufgabe der Grundschule, sondern wir dürfen die ersten 6 Jahre nicht vergessen. Da werden ganz entscheidende Weichen gestellt, die wirklich systematisch in den Blick zu nehmen, Bildungsangebote zu machen, Unterstützungsangebote, gerade für Familien, die möglicherweise schwierigen Bedingungen arbeiten.
Also die ersten 6 Lebensjahre meinen Sie, ne?
Die ersten 6 Lebensjahre, genau. Also wir können ja auch sagen, wir haben im letzten Jahr vor der Schule quasi fast alle Schüler, Kinder in den Kindertageseinrichtungen. Warum gelingt es uns nicht, auch hier den Bildungsauftrag viel, viel expliziter zu machen? Wir führen hier kulturkampfähnliche Diskussionen, ob wir den Kindern die Kindheit rauben, wenn Kita auf Schule vorbereitet. Ich halte das für einen großen Unfug, sondern würde ganz klar in der Kita eine Funktion sehen, auf Schule vorzubereiten. Wir feiern uns auch in der Bildungspolitik, wenn es uns gelingt, Stars, also stark in die Grundschule starten, am Ende der ersten Klasse ein Leistungstest etablieren, um dann noch steuern zu können. Wir müssten diese Leistungserfassung aber wenigstens 2 Jahre nach vorne ziehen, um die Kinder auf die Einschulung vorzubereiten. Wir haben so viele Kinder und gerade aus sozial belasteten Familien, die mit nicht hinreichenden Vorwissen in die Schule kommen. Und damit überfordern wir Schule letztendlich. Und wir überfordern Schule auch, weil wir sehen, auch jetzt komme ich nochmal auf die Primarstufe, da zeigen sich beispielsweise bestimmte Förderbedarfe, die im Übrigen gar keine sonderpädagogischen Förderbedarfe sind, wie Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie. Die Schule ist aber überhaupt nicht zuständig, diese Lernschwierigkeiten oder teilweise Lernstörungen zu adressieren, weil das liegt in der Verantwortung der Kinder- und Jugendarbeit, also im völlig anderen Rechtskreis. Und ich habe mittlerweile wenig Verständnis dafür, dass wir schon gebetsmühlenartig genau dieses übergreifende Handeln agieren oder thematisieren, aber nicht agieren, um es wirklich zusammenzuführen.
Ich glaube, wir sind bei einem ersten Glutkern, Frau Kolleg, was der Herr Marz da gerade beschreibt, Stichwort Leistungserfassung, frühes Erkennen von Förderbedarfen, die dann nicht stigmatisiert werden. Andere Länder machen das anders, da kommen wir gleich noch drauf. In eine Frage gepresst, Frau Kolleg, schauen wir zu wenig auf Kitas, auf Eltern, auf den schulischen Bereich, weil da schon Weichen gestellt werden, wo manche im System zurückgelassen werden?
Ich glaube nicht, dass wir zu wenig darauf schauen. Ich denke, dass es ein großes Bewusstsein dafür gibt, für diese Problemlage und auch eben die Erkenntnisse. Ich denke, dass wir zu wenig tun, also zu wenig umsetzen. Das heißt ganz konkret, es gibt einfach sehr viele Kitas, die bis heute noch beispielsweise keinen Vorschulunterricht anbieten, obwohl sie ja eigentlich dazu verpflichtet sind. Es gibt sehr viele Pädagogen in den Kitas, die dafür auch nicht ausreichend fortgebildet sind. Und was die Elternbildung angeht, ja, da gibt es jetzt die U-Untersuchungen, die immer hervorgehoben werden, also die bei den Kinderärzten regelmäßige Untersuchungen, die hören ja aber auch nach den ersten Lebensjahren, ich glaube nach den ersten 3 oder so auf, und dann gibt es nochmal mit 10 oder so eine jetzt, die nur eingeführt wurde. Also ich habe jetzt das Alter nicht konkret im Kopf, aber das ist keine systematische Elternunterstützung. Wir brauchen systematische Konzepte, die dann auch systematisch alle Eltern und Kinder erreichen, die insbesondere die es eben brauchen.
Ich glaube, Herr Ludewig, hier kann sich jetzt keiner mehr mit Corona oder irgendwas rausreden, ne?
Das ist vielleicht ein Thema, das spielt vielleicht bei den jetzigen Ergebnissen auch noch eine Rolle, weil es auch versäumt wurde, dass die Corona-Nachwirkungen vollständig aufgeholt wurden. Aber das ist jetzt sicher nicht der Punkt. Was ich gerne noch hinzufügen würde, wenn wir praktisch eine flächendeckende Sprachförderung fordern, dann dürfen wir nicht praktisch das den einzelnen Erzieherinnen oder den Grundschullehrerinnen praktisch das gesamte didaktische Konzept überlassen, sondern ich glaube, wir sollten stärker auf standardisierte Förderprogramme setzen, für die Lehrkräfte und Erzieherinnen konkret ausgebildet werden können. Damit praktisch einen operativen Mindeststandard schaffen. Ich glaube, solche Konzepte wären Dinge, die auch auf kürzeren Zeitspannen schon eine Verbesserung bei diesen Themen
Dass es Verbesserungen gibt, also das Stichwort Hamburger Leseband und so weiter, also jeden Tag 20 Minuten lesen und das nicht im Deutschunterricht, sondern unabhängig davon beispielsweise, das zeitigt ja Erfolge, die auch andere Bundesländer übernehmen. Herr Marz, woran scheitert das? Das sind ja oft nur ganz einfache Dinge. Wir haben oft gehört, auch von Schulleitern, solche Leseinseln, die dann eben nicht benotet werden, einzurichten. Ist das ein gangbarer Weg?
Ich glaube, dass in der Variabilität des schulischen Alltags vor Ort die Herausforderungen für Lehrpersonen oder für das multiprofessionelle Team an den Schulen schon viel schwieriger ist. Und wir haben meines Erachtens ein Problem, dass wir gute Maßnahmen, gute Qualifizierungen, gute Materialien nicht auf die Situation adaptieren können, die die Lehrkräfte vor Ort finden. Das heißt, wir sagen immer, wir handeln mit Instrumenten, von denen wir empirisch sagen können, die sind evident. Das ist richtig, das ist der Anspruch. Aber die müssen nicht überall funktionieren. Und wir müssen, glaube ich, eher fragen, warum funktionieren bestimmte erfolgreiche Ansätze an einigen Schulkontexten und an anderen Schulkontexten nicht. Und da ist meines Erachtens ganz wichtig, dass wir auch wirklich die Konstitution und die Zusammensetzung der Schülerschaft berücksichtigen. Um das nochmal rückzukoppeln mit Ihrer Frage vorhin zur sozialen Herkunft. Wenn ich die Ergebnisse jetzt richtig im Kopf habe, dann liegen jetzt in der aktuellen PISA-Studie zwischen den sozial privilegiertesten und den benachteiligsten Viertel in den Naturwissenschaften 125 Punkte. Das ist enorm. Aber dieses Wissen, dass es so ist, kann uns ja helfen, dass wir sagen, wir können eigentlich die Schülerschaft an vielen Stellen auch beschreiben und können daraufhin auch unsere Angebote versuchen zu adaptieren. Als Ergebnis heißt das letztendlich, wir verlieren nicht zufällig irgendwelche Schülerinnen, sondern wir verlieren insbesondere die aus den sozial schwächeren Familien. Und da schließen sich wieder einige Kreise, die jetzt auch schon von Frau Kolleck und Herrn Ludewig angesprochen sind. Dann kommt eben die Familie ins Boot. Da kommt die Kinder- und Jugendarbeit ins Boot. Da müssen wir die Dinge zusammendenken. Da müssen wir fragen, wie der Ganztag eigentlich aussehen kann, dass es nicht nur die Betreuung und die Beaufsichtigung des Fußballs ist, sondern dass es Lernangebote bildet. Also wir haben, glaube ich, eine ganze Menge von Hinweisen, wie wir weitergehen. Letzter Gedanke dazu, wir müssen uns aber auch von der Illusion lösen, die wir immer wieder so ein bisschen monstranzähnlich vor uns hertragen, wir können soziale Ungleichheiten des Kompetenzerwerbs oder im Bildungssystem egalisieren. Das wird nicht passieren, weil wir ja auch wissen, dass ein Großteil der Ungleichheiten eben nicht in der Schule entsteht, sondern außerhalb der Schule. Wir werden den Einfluss der Familien, den positiven wie den negativen, bezogen auf die Lernmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen nicht ausschalten können, sondern wir werden es nur minimieren können. Also wir müssen uns auch damit arrangieren, dass wir Ungleichheiten im System haben, wie im Übrigen in jedem anderen PISA-Land.
Sagt der Bildungsforscher Kai Marz in unserem SWR-Kulturforum Deutsche Bildungsverlierer. Was lehrt der PISA-Absturz? Bei uns ist auch Ulrich Ludewig, Schulentwicklungsforscher an der TU Dortmund, und Nina Kolleck von der Uni Potsdam, Bildungsforscherin, würde ich gern fragen. Er weist ja gerade, der Herr Marz, auf was Wichtiges hin, Frau Kolleck. Es geht nicht nur um Faktenwissen und wie viele Gedichte man auswendig kann und wie viele Formeln, sondern das hat ja alles sehr viel mit, nicht nur mit volkswirtschaftlichen Effekten zu tun, sondern ganz individuell mit Teilhabe, mit Mündigkeit und auch, ist mir wichtig, sozialer Mobilität. Also das Aufstiegsversprechen wird doch durch diese Ergebnisse enorm beeinträchtigt, oder sehe ich das falsch?
Nee, das sehen Sie genau richtig, denn im Lesen, Rechnen, auch naturwissenschaftliche Kompetenzen, also auch die Überzeugung, was wir eben auch mit wissenschaftlicher Forschung tun können, auch das soll ja in Schulen vermittelt werden, das sind Voraussetzungen gesellschaftlicher Teilhabe, und wer eben Texte auch nicht sicher versteht, hat Schwierigkeiten mit Verträgen, mit Behördenbriefen, mit Nachrichten, mit politischen Programmen, auch die Konsequenzen von politischen Programmen zu verstehen. Das macht sich ja jetzt auch schon ganz stark bemerkbar bei den Wahlen. Und eine fehlende Lesekompetenz, die erschwert es eben auch, Quellen zu vergleichen, Fake News von Fakten zu unterscheiden, Desinformationen zu erkennen. Und von daher wirkt sich das ganz unmittelbar eben auch auf die politische Mündigkeit aus, eben auf die Kompetenz, Informationen selbstständig zu prüfen, begründet urteilen zu können. Und damit wird dann eben so ein Kompetenzverlust auch zu einem Demokratieproblem. Ich meine, dass es eine mangelnde politische Bildung und auch Medienbildung in den Schulen gibt, das bemängeln wir ja schon lange. Aber unabhängig davon ist eben auch ein generelles, also der generelle, also mangelnde Basiskompetenzen sind generell ein Problem für Teilhabe, Mündigkeit und eben auch soziale Mobilität und dann letztendlich auch für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Problem sind ja nicht nur die Bildungsungleichheiten, sondern das Problem ist ja insbesondere, dass wir so viele Kinder auf dem Weg durch die Schule verlieren und dann auch verlieren, obwohl wir sie in der Gesellschaft so dringend brauchen.
Ich mache mich mal unbeliebt und würde gerne dem Herrn Marz widersprechen. Lernen und leisten wir zu wenig, fördern und fordern wir zu wenig oder ist das ein bisschen zu naiv gedacht?
Ich möchte Ihnen nicht unterstellen, dass Sie das zu naiv denken würde. Aber also mein Argument wäre, dass wir genau diese Dinge immer als Gegensätze beschreiben. Und für mich sind das überhaupt keine Gegensätze. Also einerseits ein leistungsfähiges Bildungssystem kann für mich immer nur ein gerechtes Bildungssystem sein. Denn ein Leistungssystem, das in dem Fall jetzt 30%, also ein Drittel der Jugendlichen nicht angemessen qualifiziert, wie soll dieses leistungsfähig sein? Und deswegen müssen wir schauen, dass wir die Ressource, die wir in dieser Schülergruppe haben, auch besser entwickeln können. Und auch da liegen ja ganz viele Potenziale. Da geht es ja nicht nur darum, dass sie irgendeine Kompetenzstufe überschreiten, sondern da geht es ja darum, dass sie auch den Anreiz finden, ihre eigenen Ideen zu entwickeln, zu verwirklichen, in andere Bereiche vielleicht reinzugehen. Und deswegen würde ich das immer zusammenlegen. Und dazu gehört auch, dass wir in Deutschland, anders im Übrigen als in den Ländern, die jetzt als vermeintliche PISA-Gewinner beschrieben werden, eine sehr negative Konnotation von Förderung haben. Förderung ist immer etwas, wenn Kinder etwas nicht erreicht haben, dann muss man nochmal in die Förderstunde etc. Ich würde dafür werben wollen, dass Förderung was Wunderbares ist. Jeder Sportler würde hochspringen, wenn er eine zusätzliche Förderung bekommt, um sein Potenzial zu entfachen.
Das heißt dann nur Leistungszentrum. Das hat einen anderen Namen, ne? Und damit kann man strunzen gehen. Und wenn man in die Förderstunde muss, dann ist man gleich zweite Klasse.
Ja, aber es ist ja schon, Ihre Formulierung ist ja schon negativ konnotiert. Man muss ja nicht in die Förderstunde. Man kann ja auch den Schulalltag so organisieren, dass Förderung sowohl diejenigen adressiert, die bestimmte Standards vielleicht noch nicht erreichen, aber auch die adressiert, die schon in der obersten Kompetenzstufe sind und aber andere Förderung brauchen, um sich weiterzuentwickeln oder halt auch anderen Schülerinnen und Schüler Unterstützung zu geben. Und das Faszinierende ist ja, dass je jünger Kinder sind, umso weniger nehmen sie Förderung negativ wahr. Und je älter sie sind und je länger sie im System sind, umso schwieriger wird es, dass man dann sagt, okay, jetzt gehst du zur Lerntherapie. Na, dann die Therapie ist auch sofort negativ besetzt. Aber das ist eine Möglichkeit, gerade bei den vorhin angesprochenen Leserechtschreibschwächen, Dyskalkulie, Kinder zu unterstützen mit Möglichkeiten, die keine normal ausgebildete Lehrkraft in der Grundschule hat und dann aber sich ganz normal entwickeln zu können und alle Entwicklungsoptionen zu haben. Und dieses Mindset zu ändern, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die müssen wir in Schule angehen und die müssen wir in der Gesellschaft angehen. Und wir müssen Schule auch anders konnotieren. Jeder von uns hat den Satz schon mal gehört und möglicherweise auch schon selbst verwendet. Kinder, kurz vor der Einschulung, jetzt geht der Ernst des Lebens los. Jetzt musst du wieder büffeln. Das ist alles negativ konnotiert. Warum können wir nicht sagen, jetzt öffnet sich die Tür in einem nicht erkennbar großen Erkenntnisraum, um sich die Welt anzueignen? Und genau mit dieser Intention gehen ja Kinder in die Schule. Es gelingt es aber ganz schnell, das runterzufahren und mit Enttäuschungen zu konfrontieren. Wir haben keine Passung zwischen, wie sieht Unterricht aus, wie sieht die Überprüfung und Dokumentation von Leistung, von Gelerntem aus. Also ich glaube, wenn wir Leistung und Förderung viel, viel stärker als Einheit denken, nämlich als zwei Seiten einer Medaille, dann kann da was Wunderbares draus werden.
Ich würde gerne noch, bevor wir noch über noch konkretere Lösungsansätze sprechen, noch ein Thema ansprechen. Und zwar das Problem, dass wir viele Dinge entwickelt haben. Wir haben sehr viele Erkenntnisse darüber, wie Unterricht gut besser funktionieren kann und Schulen besser funktionieren. Aber praktisch ein Problem haben, dass wir praktisch die Programme, die gefördert werden, die Projekte, die gefördert werden, das nicht konsequent evaluiert und gefragt wird, ist ein Programm sinnvoll, hat es funktioniert und darauf basierend eine Weiterförderung entscheiden. Es ist zu häufig so, dass es praktisch eher so ein Karussell gibt. Wir haben jetzt mal was für das Thema Naturwissenschaften mit digitalen Medien gemacht, das haben wir jetzt gemacht, jetzt fördern wir mal ein anderes Programm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel für eine kontinuierliche Verbesserung im Bildungssystem, zu sagen, wir müssen konsequenter darauf schauen, ob Dinge funktioniert haben, das beibehalten und dann uns um ein neues Thema kümmern.
Frau Kolleg, Herr Marz, was machen Estland, was machen Singapur, was machen Japan, was machen Finnland anders und besser? Können wir uns damit rausreden, dass das kleinere Volkswirtschaften sind, dass es da andere Auffassungen von Volkswohlheim, so wie in Skandinavien, gibt? Oder haben die einfach praktisch mehr Sinn dafür? Fördern die besser? Machen die eine bessere Leistungserfassung? Wie ist das? Haben Sie da Einblick, Frau Kolleg?
Ja, also so wie wir eben Einblick haben, also ich selber kenne ganz konkret das Schulsystem in Kanada, wo ich eben auch mit meinen Kindern eine Phase lang war, aber eben aus der Forschung kennen wir natürlich auch die anderen Länder, die sind aber sehr unterschiedlich, die Bildungssysteme. Die lassen sich so einfach nicht vergleichen und es ist auch immer schwierig zu sagen, dass man jetzt das Bildungssystem aus einem Land jetzt auf Deutschland überstülpt, weil eben ja auch die Voraussetzungen anders sind. Wir können aber auf jeden Fall anhand dieser Vergleiche schon mal ausschließen, dass es alleine an Zuwanderung liegt. Zuwanderung ist sicher ein Faktor, aber Länder wie Kanada oder auch in Finnland gibt es eben eine starke Zuwanderung. Die Länder haben aber wirklich extremst unterschiedliche Bildungssysteme. In Japan zum Beispiel findet Unterricht ja eher störungsarm und sehr konzentriert statt. Es gibt einen extremen Leistungsdruck und es geht um repetitives Lernen sehr stark. Also grundlegende Fertigkeiten werden kontinuierlich eingeübt und immer wiederholt. In Finnland dagegen geht es, und auch in Estland, in Kanada geht es eben viel stärker darum, Kinder eben zu motivieren, von sich aus zu motivieren. In Finnland lernen Kinder sehr lange in einer gemeinsamen Schule. Das ist auch eine Erklärung dafür, dass die Bildungsungleichheit besonders niedrig sind. Und die zusätzliche pädagogische und sonderpädagogische Unterstützung, die setzt eben ganz früh und ganz niederschwellig an. Die Förderung ist viel weniger stigmatisierend und ist ein ganz normaler Teil der Schulzeit, und zwar von Anfang an. Das ist ja auch in Finnland so, dass Familien ganz anders begrüßt werden, Kinder auch ganz anders begrüßt werden. Lehrkräfte wollen, also der Lehrkräfteberuf gilt als extrem erstrebenswert. Also nur die Besten wollen dann auch tatsächlich Lehrkräfte werden. Und es geht hier nicht um eine besonders gute Bezahlung, sondern es geht darum, dass dieser Beruf mit einer enormen Wertschätzung verbunden ist, dass Schulen schöne Orte sind, an die man wirklich gerne geht. Auch das ist ein Punkt, über den haben wir jetzt noch nicht so gesprochen. Aber in Deutschland sind die Schulen ja auch zum großen Teil wirklich heruntergekommen. Das sind alles nur so kleine Punkte, die wirken klein, aber in der Summe macht es dann eben einen großen Unterschied. Und das ist in Finnland zum Beispiel anders, das ist auch in Kanada ganz anders. Und auch die Beziehungsarbeit wird in Finnland und auch in Kanada ganz anders gepflegt. Da geht es dann auch darum, Kinder zu begleiten in ihrem Leben, eine Bindung aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen, natürlich auf einer professionellen Ebene. Die ersetzen jetzt keine Eltern. Aber die Beziehung ist dann wiederum wichtig, um Kinder auch eine Freude am Lernen zu bereiten, dass sie gerne zur Schule gehen und auch etwas Positives mit Lernen verbinden, weil sie eben zu den Lehrkräften auch heraufschauen und mit den Lehrkräften eine positive Bindung, die dann wiederum zu einem größeren Willen führt, eben dann sich auch mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen. Aber auch in Finnland muss man ja sagen, dass die PISA-Ergebnisse deutlich zurückgegangen sind zum Beispiel, ne? Also das Land ist jetzt, also früher galt es immer als das große Vorbild, aber heute können wir es eigentlich auch nicht mehr ganz uneingeschränkt als Vorbild nehmen. Jetzt ist es eher Estland, was diskutiert wird. Hier ist dann die Digitalisierung, die eben früh aufgebaut wurde, die eben jetzt als Konzept diskutiert wird. Es ist immer schwierig zu sagen, wenn wir jetzt sagen, jetzt früher war Finnland unser Vorbild, jetzt ist Estland zum Beispiel unser Vorbild, dann alles da in die Richtung zu entwickeln, ist, denke ich, auch nicht die Lösung, sondern wir müssen gucken, was machen die anderen Länder anders, was davon wollen wir in Deutschland adaptieren und müssen es dann systematisch adaptieren und systematisch umsetzen und an all diesen Schrauben, also an all diesen Baustellen, die wir ja haben im deutschen Schulsystem, dann eben auch ansetzen und die systematisch dann auch beheben, und zwar konsequent.
Ich guck mal den Herrn Ludewig an und meine aber auch den Herrn Marz und frage die beiden mal. Der Samuel Greif, der den deutschen Teil der PISA-Studie geleitet hat, sagt, früher reagieren. Das geht so in die Richtung, was Herr Marz auch schon mal gesagt hat. Ich glaube, an der Einsicht kommen wir irgendwie nicht dran vorbei. Und wenn wir das vernachlässigen, dann machen wir was grundfalsch, ne?
Ich glaube, da gibt es wirklich ein tolles Beispiel von dem Land England bzw. Großbritannien, die bei Igloo und auch bei PISA eine sehr gute Entwicklung durchgemacht haben. Und man führt es auch auf das Phonics-Programm zurück. Also was die gesagt haben, wir haben bei der Einschulung gibt es praktisch ein flächendeckendes Screening, phonologischem Bewusstsein würde man hier sagen. Also ob Kinder jetzt zum Beispiel die Phoneme eines Wortes erkennen. Das funktioniert flächendeckend und dann, wenn je nach Ergebnis des Screenings gibt es dann auch eine entsprechende additive Förderung für jedes Kind. Und das sind so Mechanismen, da sieht man, als das eingeführt wurde in England speziell, hat sich die Entwicklung der Kinder auch wirklich verbessert. Und das in Verbindung mit praktisch auch, ja, mit gut konzipierten Förderkonzepten. Das wäre auch ein Beispiel in anderen Ländern, dass sowas mit früher Förderung und generellem Screening gut funktionieren kann.
Mich machen diese Befunde ehrlich gesagt ein bisschen unruhig und auch dieser internationale Vergleich. Ich finde es richtig, dass wir gucken, was machen andere Länder anders. Estland wurde jetzt gesagt, ich finde den Vergleich in der letzten Studie Estland, ich halte ihn überhaupt nicht für zielführend. Estland hat die Größe von Hamburg, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und das ist nicht vergleichbar mit einem Flächenland wie Deutschland. Und da können wir auch nicht sagen, das, was da an Digitalisierung passiert, das kriegen wir hier in der Fläche hin. Deswegen finde ich, eher so wie Frau Kolleg das gesagt hat, was sind die Momente, die man herausstellen kann? Werden Basiskompetenzen systematisch gefördert? Wird früher angefangen, was in den Ländern der Fall ist? Wird Förderung als Sonderprojekt verstanden oder ist es halt integraler Teil des Lernens? Und es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Wir sehen bei den Ländern, die besser abgeschnitten haben, dass die Schülerinnen berichten, dass sie eine hohe Unterstützungsorientierung ihrer Lehrkräfte wahrnehmen, dass sie zusätzliche Hilfe bekommen, wenn sie Bedarf haben. Also diesen Ansatz zu stärken, das finde ich wichtig.
Aber das ist doch ein Beispiel, Herr Marz, dass andere Länder offenbar gezielte Kleingruppenförderung machen.
Aber was wir im Prinzip seit 25 Jahren machen, wir schicken dann Delegationen von Wissenschaftlern, Schulaufsichten, Ministern und Staatssekretärinnen irgendwelche Länder. Kanada ist so ein Lieblingsland. Dann fährt man dahin und dann sieht man das. In Kanada gibt es übrigens viele Regionen und viele Schulstandorte, die haben genau die gleichen Probleme wie wir. Und wir müssen nicht nach Kanada fahren. Wir haben diese Beispiele auch hier. Frau Kolleg hat schon gesagt, also Finnland ist jetzt nicht der Durchstarter gerade. Finnland ist zwischendurch auch mal ordentlich abgeschmiert in PISA. Österreich, früher Bildung, da kommt niemand vorbei. Da müssen wir investieren. Und ich finde es schon bedenkenswert. Wir haben es im Bildungsbericht, den wir im Juni veröffentlicht haben, systematisiert. Wir haben 5 von 16 Ländern, die vor der Schule eine systematische Erfassung von Sprachkompetenz haben und eine obligatorische Förderung, wenn sich Förderbedarfe auftun. 5 von 16. 11 Bundesländer machen das nicht. Und ich weiß nicht, was noch passieren muss, wenn wir sagen, frühe Förderung müssen wir stärken. Warum passiert es denn einfach nicht? Und warum diagnostizieren wir in 16 Ländern mit 18 oder 20 unterschiedlichen Diagnoseverfahren? Das kann man doch in der Elternschaft, in der Gesellschaft niemandem erklären, was wir hier an föderalen Irrsinn teilweise produzieren.
Ich kann nicht widerstehen, Frau Kolleg, Sie sind Autorin auch eines Buches, das gerade erschienen ist, Kampf in den Köpfen, wie TikTok, Instagram unsere Kinder manipulieren. Ein Ergebnis der PISA-Studie ist auch, dass KI, künstliche Intelligenz und digitale Tools nicht zwingend lernförderlich sind, sondern sich durchaus auch auf Merkfähigkeit und andere Dinge schädlich auswirken können. Das ist jetzt vielleicht Wasser auf die Mühlen der Kulturkritiker, aber es ist eben auch ein Ergebnis, oder?
Es ist auch ein Ergebnis und es ist ja auch plausibel, das wissen wir ja auch schon aus vielen Studien, dass es hier eben Zusammenhänge gibt, dass Ursache-Wirkung hier natürlich noch nicht ganz geklärt sind. Das liegt auch auf der Hand. Also es ist jetzt so, dass Kinder, die eher schon belastet sind und sich eher schon nicht so konzentrieren können, tendenziell stärker auf Social Media sind und stärker KI eben auch nicht so lernförderlich nutzen etc. Oder es ist tatsächlich dann die Ursache, aber das ist hier auch unerheblich. Wir wissen aus Studien, dass es eine Rolle spielt und dass insbesondere auch die Aufmerksamkeit durch Social Media eben betroffen wird, dass auch KI zu teilweise sinkenden Kompetenzen führt, wenn KI eben so umfangreich und unkritisch genutzt wird, für die Schularbeiten zum Beispiel. Wir wissen, also es gibt aber auch sehr viele Anhaltspunkte dafür anzunehmen, dass so ein sogenanntes Social-Media-Verbot hier nichts bringen wird, sondern dass wir hier andere Konzepte brauchen, dass die Plattformen in die Pflicht genommen werden müssen. Denn hier wird ganz oft alles in einen Topf geworfen, wenn es darum geht, so Befunde zu diagnostizieren, Social Media zum Beispiel, auch KI, das wird alles in einen Topf geworfen. Und dann am Ende, also dieses Social Media Verbot, da werden ja dann auch nur einzelne Plattformen ausgewählt und nicht Social Media an sich angesprochen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir schon klar gucken müssen, was bringt hier denn auch tatsächlich eine Lösung und was ist hier auch Symbolpolitik am Ende, wenn wir jetzt sagen, wir verbieten jetzt irgendwie Instagram und TikTok bis 13, was ja eigentlich schon verboten ist, setzen vielleicht die Alterskontrollen wirklich effektiv durch, falls es möglich ist, dann wird sich trotzdem vermutlich nichts ändern, weil es ja ganz viele andere Plattformen gibt und neue Plattformen dann auch entwickelt werden, die weiter ihr Unheil eben auch mit unseren Kindern und Jugendlichen treiben. Das heißt, wir müssen an einem anderen Punkt ansetzen, auch bei KI. Also KI wird aus unserem Leben auch nicht mehr wegzudenken sein, sondern KI wird weiter bestehen. Wir können KI, wir können auch Social Media, auch sogar lernförderlich nutzen.
Ich glaube, wir haben ein paar Punkte gesagt. Herr Ludewig, wenn ich es richtig erinnere, Ihnen war wichtig, sowas wie Evaluierung, Kontrolle, Leistungsstandserhebung. Das ist ein Punkt, bei dem wir mal anfangen sollen.
Ja, das beibehalten, was gut funktioniert und für Dinge, wo es noch Probleme gibt, neue Lösungen finden, ein bisschen Trial and Error und dann, wenn man eine gute Lösung gefunden hat, das beibehalten.
Herr Marz, ich glaube, ganz wichtig, keine neue Einsicht ist, aber Sie haben es auch mehrfach wiederholt, frühe Bildung, da müssen wir investieren, waren Ihre Worte, ne?
Ja, absolut. Das ist aber auch kein neuer Befund, aber wir müssen ihn meines Erachtens umsetzen. Und ich würde es ganz gerne mit einer zweiten Perspektive verbinden, die trifft sowohl auf frühe Bildung als auch auf alle anderen Bildungsphasen zu. Wir müssen einfach anerkennen, dass sich die Lebenswelten von Heranwachsenden geändert haben und dass wir nicht mehr mit alten Konzepten die Zukunft gestalten können. Frau Kolleck hat das gerade sehr schön beschrieben im Bereich dann von Social Media und KI. Kommt etwas Neues hinzu, das kannten wir aus unserer Schulzeit noch nicht, das kannte auch die erste PISA-Studie noch nicht. Wir haben eine neue Ressource, um die auch Lehrkräfte ringen müssen. Und zwar, das ist Aufmerksamkeit von Kindern. Und Kinder sind heute so schnell abgelenkt. Und da müssen wir, glaube ich, auch mit umgehen. Wie können wir gerade dann auch neue Technologien nutzen, um sie nicht zu verdammen, wo wir sagen, sie können problematisch sein und wir haben negative Effekte, je früher Kinder beispielsweise mit solchen mit sozialen Medien einsteigen. Aber wie können wir produktiv daraus wirklich Unterstützungsangebote zu machen, die Kinder erreichen, die der Person gerade nicht erreicht.
Frau Kolleck, Förderbedarfe zeitig erkennen, Leistungserfassung und dann gezielt dann entgegenzusteuern und vor allem auch das zu entstigmatisieren. Herr Marz hat, glaube ich, viel Energie darauf verwendet zu sagen, benutze nochmal das finnische Beispiel, dass man da gezielt auch schon von der 1. bis 9. Klasse jenseits vom Klassenunterricht Förderung anbietet. Ist das ein gangbarer Weg?
Auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich denke, da sind wir gar nicht so schlecht. Also gerade was die Entstigmatisierung angeht, auch von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, ist doch schon der Eindruck da, dass wir hier sehr weit gekommen sind. Das Problem ist also aktuell weniger die Entstigmatisierung als die konkrete Hilfe, dass viele Kinder und Familien nicht die ausreichende Hilfe bekommen, die vielleicht dann auch nicht im Unterricht stattfinden muss, sondern teilweise auch außerhalb des Unterrichts stattfinden muss. Und auch hier muss viel getan werden. Das wäre vielleicht nochmal mein letztes Plädoyer. Also klar, die Lehrkräfteausbildung, Fortbildung, der konkrete Unterricht, auch die Schulsanierung, das sind Punkte, aber auch der außerschulische Bildungsbereich, der muss gestärkt werden, denn Kinder und Jugendliche können eben auch nur lernen, wenn es ihnen gut geht. Und da müssen wir auch ansetzen, also über die Kita noch hinaus, auch wenn sie dann älter sind
im außerschulischen Bereich. Und sowas Basales, was wir überhaupt nicht kaum erwähnt haben, was aber elementar ist, einfach aktiver Spracherwerb, nicht nur passiver, sondern aktiver, Herr Ludewig. Ne? Das ist einfach, also jeder, der Kinder hat oder mal in einer Bücherei, die neben der Grundschule ist, gearbeitet hat, stellt einfach fest, da ist einfach eine Entwöhnung im Umgang einfach mit Buchkultur als eins unter mehreren Elementen.
Zum Beispiel, ja. Also ich meine, das schließt ja an das Thema Social Media und so weiter an. Also Social Media zieht ja nicht die Kompetenz aus den Köpfen der Kinder, sondern es geht ja darum, was man in der Zeit, mit die man jetzt, weiß ich nicht, 45 Minuten lang scrollt, eben nicht macht. Und man unterhält sich in der Zeit eben nicht über über etwas, was man am Tag erlebt hat oder darüber, wie ein Film war oder so. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt bei dem Thema Spracherwerb, ja.
Das ist eine Sache, Herr Meister, müssen Sie auch zugeben, dass sowas Altmodisches wie Buchkultur schon basal ist, ne? Denn Ablenkungserwartung, Irritationsbereitschaft durch bildschirmgestützter Medienkonsum verändert einfach unser Wahrnehmungshaushalt.
Ja, natürlich, aber nicht nur bei den Kindern, sondern bei uns auch. Wie oft, wer liest denn noch eine haptische Zeitung? Viele lesen digital und dann kommt die Rückfrage von den Kindern, na, du daddelst doch auch am Handy. Nee, ich lese Zeitung. Bücher sind nicht mehr sichtbar in der Form. Also ich glaube, wir müssen einfach, und das meinte ich ja vorhin auch, wenn sich die Lebensrealitäten ändern, dann müssen wir das auch in unsere Lehrkontexte packen und aber auch in die Art und Weise, wie wir vielleicht auch Sozialisation unterstützen können in den Familien, in der Kinder- und Jugendarbeit und in allen möglichen Kontexten, wo Kinder zusammenkommen.
In die Runde gefragt als Letztes, was empfehlen Sie der Bundesbildungsministerin? Frau Buhlmann hat sich mal dafür eingesetzt, dass es frühkindliche Bildung gibt und den Ganztag und einen Rechtsanspruch drauf. Das ist lange her. Frau Prien ist entsetzt, was sie eigentlich nicht sonderlich überraschen kann. Ich wiederhole mich, aber die ersten 6 Jahre, hat Herr Marz gesagt, wer die missachtet, macht was grundfalsch, ne?
Ja, also was ich empfehle, es ging ja jetzt um die Frage der Empfehlung. Ich würde sagen, es ist viel auf den Weg gebracht worden, worüber wir heute gesprochen haben. Also frühe Förderung des Screenings, datengestützte Schulentwicklung. Ich würde jetzt sagen, dranbleiben und jeden Monat ein bisschen besser werden.
Ich würde ein bisschen pessimistischer sein als Herr Ludwig. Ich glaube, das Dranbleiben nicht reicht, dass wir dann in eine Logik verfallen, die wir in den letzten 25 Jahren schon fast perfektioniert haben, nämlich ganz viele unterschiedliche Programme. Wir haben für den Bildungsbericht mal bei den Ländern erfragt, in 2 Jahren, von Bildungsungleichheit gab. Das waren allein auf Länderebene 347. Da muss man sich ja fragen, was machen die eigentlich, wenn die Ergebnisse so sind, wie sie sind? Da kann ja irgendwas nicht funktionieren. Deswegen würde ich einerseits Ihrer These zustimmen, wer die ersten 6 Jahre nicht berücksichtigt, der macht etwas grundlegend falsch. Der zweite Punkt, und da möchte ich an der Stelle vielleicht auch abschließend auf das Startchancenprogramm hinweisen. Wir müssen anfangen, die Dinge als Ganzes zu betrachten und systemisch weiterzuentwickeln, die Dinge zusammenzubinden, nicht nur auf der Einzelebene Schulen agieren, sondern auf der Systemebene, dass sie sofort in die Unterstützungsstruktur der jeweiligen Länder kommen und die Möglichkeit haben, dann auch nach Projektende weiterzulaufen und nicht nach Projektende gehen alle Infrastrukturen verloren, die man aufgebaut hat. Also wirklich die unterschiedlichen Bänder, die man jetzt gelegt hat, zusammenzulegen und daraus ein starkes Band zu machen und nicht immer wieder neue Teilbänder in den Raum zu legen.
Frau Kolleg, Sie sind in verschiedenen Enquete-Kommissionen gewesen oder noch tätig. Was empfehlen Sie der Bildungsministerin?
Ich meine, das Problem, das wir ja haben, ist tatsächlich Föderalismus. Kai Marz hat es schon angesprochen, dass die Bildungsministerin im Endeffekt gar nicht so viel machen kann. Sie kann natürlich einiges tun und tut sie ja auch, indem sie auch mit den Ländern in Kontakt tritt und hier eben auch zu einer Vereinheitlichung kommen möchte. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Weg, den sie auch weiter verfolgen sollte. Also dass eben diese unterschiedlichen Standards, Schulformen, Abschlussprüfungen und Förderprogramme, dass wir hier näher zusammenkommen auch und erfolgreiche Modelle eben nicht nur in einem Land umsetzen, sondern auch bundesweit übernehmen können, dadurch, dass dann eben Länder auch an einem Strang ziehen. Ich denke, diese Aufgabe wird zunehmend schwierig, jetzt auch dadurch, dass ja auch die Kultusminister der Länder, also durch die Polarisierung dann eben auch nach den Wahlen, wird es immer komplizierter, hier zu gemeinsamen Standards zu kommen. Umso wichtiger ist dann eben auch die Rolle der Bundesministerin, hier eben dann auch langfristig zu schauen, wie wir Bildungssysteme in ganz Deutschland stärken können. Und es sind ja Probleme, die noch über die vergleichbaren Daten hinausgehen. Also uns fehlen die vergleichbaren Daten, weil zu Unterrichtsausfall, Lernständen, sozialen Belastungen an Schulen, all diese Themen, die werden unterschiedlich erhoben, aber auch die Frage der Lehrkräfteausbildung, die Frage, wenn es zu Umzügen kommt von einem Bundesland ins andere, dann sind sowohl Lehrkräfte als auch die Kinder und Schüler enorm davon betroffen. All diese Themen sind eben wichtig von einer Bundesbildungsministerin zu bearbeiten, da eben weiterzugehen. Und aber sie ist ja auch nicht nur Bundesbildungsministerin, sondern sie ist ja auch Familienministerin. hier eben auch die Familien zu stärken und zu schauen, wie sieht es denn eigentlich im außerschulischen Bereich aus? Und da kann halt Frau Prien auch viel mehr tun und hier eben zu schauen, wie hier eben der außerschulische Bildungsbereich auch so gestärkt werden kann, dass er allen Kindern und Jugendlichen zugutekommt, um Kinder und Jugendliche so zu stärken, dass sie eben dann auch gerne zur Schule gehen und auch gerne in diesem Land weiterleben wollen.
Deutsche Bildungsverlierer. Was lehrt der PISA-Absturz? Ein SWR Kulturforum. Zuletzt hat gesprochen Nina Kollig, Professorin für Bildungsforschung in Potsdam und Erziehungs- und Sozialisationstheorie. Lehrt sie bei uns war auch Kai Marz, Professor für Bildungsforschung am Leibniz-Institut, da ist er Direktor, und nicht zuletzt war bei uns auch Ulrich Ludewig, Schulentwicklungsforscher und Bildungsforscher an der TU Dortmund. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.
Danke. Dankeschön.